Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Angst vor körperlicher Gewalt sollte niemanden davon abhalten, seinen Job zu machen. Und damit hallo zum Update-Podcast an diesem Montag, dem letzten Tag im September. Ja, Kommunalpolitikerinnen und Politiker werden bei uns in Deutschland angegriffen. Das ist so, deshalb will Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sie schützen. Heute hat sie Maßnahmen vorgestellt, mit denen das gelingen soll. Und wir sprechen mit Andreas Holstein, Bürgermeister der Kleinstadt Altena im Sauerland, darüber, was ihm widerfahren ist.
Jetzt vor allen Dingen nach dem Attentat auf Lübcke, da habe ich zwischen Mai und Ende Juni auch 6 Morddrohungen bekommen durch Telefon oder durch E-Mails. Danach waren ein paar Tage.
Wie reagieren Sie denn so darauf?
Ja, ein bisschen vorsichtiger, aufmerksamer sein. Mehr kann man dagegen nicht machen.
Andreas Holstein fordert unter anderem eine Verschärfung bestimmter Strafen und eine sensiblere Rechtsprechung. Wie er die Vorschläge von Christine Lambrecht beurteilt, das hört er gleich. Außerdem wurde heute entschieden, der Nutri-Score kommt nach Deutschland.
Der Nutri-Score ist so angelegt, dass er hinsichtlich einer gesunden Ernährung eine erste gute Orientierung sein kann.
Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat die Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden lassen, der Nutri-Score ist die Lebensmittelampel, die am besten dabei weggekommen ist. Wo sie überall drauf ist, das erfahrt ihr bei uns. Und warum Denglisch, also Englisch mit einem deutschen Akzent, vielleicht doch manchmal ganz charmant ist und nicht nur Fremdscham bedeutet, auch das schauen wir uns heute genauer an. Der Podcast zum Update hier. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Privatadresse rausfinden, das ist gar nicht so schwer. Kostet im Schnitt so um die 7 €, um bei der Stadt oder bei der Gemeinde einen Antrag zu stellen. Das Problem, so lassen sich eben auch schnell die Privatadressen von Politikerinnen und Politikern rausfinden, die vielleicht ohnehin schon bedroht werden, Hassbriefe oder Morddrohungen bekommen. Solche Fälle hat es in der Vergangenheit gegeben. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will was unternehmen gegen den Hass, hat sie gestern im Bericht aus Berlin im Ersten gesagt.
Wir müssen das Melderecht ändern, dahingehend, dass es Auskunftssperren geben kann. Es kann nicht sein, dass Privatadressen von Kommunalpolitikern, aber auch von gesellschaftlich Engagierten in Netzen kursieren und auch dann als Bedrohung empfunden werden. Denn das wird sehr wohl genau so wahrgenommen. Aha, da wird meine Privatadresse rumgeschickt und ich weiß nicht, wer am nächsten Tag dann vor meiner Tür steht, um mich oder meine Familie zu bedrohen. Deswegen, wir brauchen Auskunftssperren in diesem Bereich.
Reden wir doch mal über diese Maßnahme mit jemandem, der nicht nur Hass, sondern auch Gewalt erfahren hat, von Gewalt betroffen war. Andreas Holstein, Bürgermeister in der Kleinstadt Altena im Sauerland, der auch deshalb bekannt geworden ist, weil er eine ziemlich liberale Flüchtlingspolitik vertritt. Ein Mann hatte ihn vor 2 Jahren mit einem Messer am Hals verletzt. Er soll gerufen haben, mich lässt du verdursten, aber holst 200 Migranten in diese Stadt. Herr Holstein, inwiefern beschäftigt Sie dieser Angriff heute noch?
Ja, beschäftigen in der politischen Frage, wie geht man mit sowas um, wie jetzt in dem Gespräch mit Ihnen, aber nicht so, dass ich jetzt nachts zu Hause liege und mir kommt da irgendwelche Gedanken ein.
Aber haben Sie denn irgendwelche Verhaltensmaßnahmen getroffen, Schutzmaßnahmen?
Ja, jetzt vor allen Dingen nach dem Attentat auf Lübcke, da habe ich zwischen Mai und Ende Juni auch 6 Morddrohungen bekommen durch Telefon oder durch E-Mails, ging ja auch durch die Presse. Danach
Reagieren Sie denn so darauf?
Ja, ein bisschen vorsichtiger, aufmerksamer sein. Mehr kann man dagegen nicht machen.
Das macht Ihnen wirklich, klingt jetzt so abgeklärt, das macht Ihnen nicht so viel aus?
Ja, ich mache aus irgendwelchen Überzeugungen Politik und neben mutigen Entscheidungen oder gehört auch Haltung dazu. Und die Haltung muss man dann auch durchhalten. Wenn man sagt, man gibt den Freunden, die da politisch im Moment hauptsächlich agieren, ist ja gerade heute bei der Eröffnung des Chemnitz-Prozesses auch ein Thema gewesen, gibt man keinen Millimeter Boden, dann muss man das auch durchhalten, auch wenn es schmerzhaft ist. Das ist natürlich für die Familie vor allen Dingen und auch für einen selbst nicht leicht, weil natürlich immer so ein Restrisiko dabei ist. Und na gut, bei mir ist es dann dadurch, dass das durch die Presse gegangen ist und auch sehr viel Medien berichtet haben, natürlich auch so, dass ich mir nicht mehr so sicher sein kann, wenn ich mich in Berlin aufhalte oder in Dortmund durch die Stadt gehe, ich meine jetzt weniger die Innenstadt als vielleicht Dortmund Nord oder so, ob da nicht irgendeiner dieser Freunde mich erkennt. Damit muss ich leben, ja.
Was halten Sie denn davon, wenn unsere Justizministerin jetzt fordert, mehr Auskunftssperre zu geben, wenn zum Beispiel bestimmte Adressen eben jetzt nicht mehr so einfach rauszufinden sind?
Dann ist das ein winziger Schritt nach vorne, aber ich denke, ein größerer Schritt wäre, wenn die Justiz als Judikative tätig würde. Man sieht ja bei der Gerichtsverhandlungen über die Hassmails in Richtung von Frau Künast, dass das immer noch gegenüber Politikern nach dem Motto, die müssen alles ertragen, als Kavaliersdelikt gesehen wird oder gar nicht straffähig, was bei normalen Bürgern sofort zu einer Straffähigkeit wegen Beleidigung führen würde. Und ich persönlich habe die Meinung, man müsste auch drüber nachdenken. Wir haben im Strafgesetzbuch für Beamte strafschärfende Maßnahmen. Das betrifft zum Beispiel Nötigung, wenn man das im Amt begeht, oder Strafvereitelung im Amt oder Körperverletzung im Amt. Wir haben eingeführt einen 113, der, wenn man gegen Polizei gewalttätig wird oder Feuerwehr, dass man da, und das ist auch richtig so, eine Strafschärfung erfährt. Aber die Frage ist, warum nimmt man da nicht die Verwaltungsmitarbeiter, die Kommunalpolitiker und Bürgermeister auch mit rein, indem man sagt, wenn jemanden angreift, oder beleidigt, weil der ein Amt ausübt, weil das ist ja meist der Anlass, das ist ja nicht eine private Beleidigung, sondern es ist ja, man nimmt Bezug auf irgendwelche Äußerungen in der Öffentlichkeit oder auf irgendwelche Maßnahmen, die irgendjemand getroffen hat, dass man da auch an Strafschärfung denkt. Und die Landesregierung NRW hat im Übrigen mit der Maßgabe der Cybercrime-Ausweitung in Köln schon einen ersten Schritt gemacht. Da gibt es ja mittlerweile zwei kompetente Menschen, die sich explizit mit Hate-Mails beschäftigen. Und das finde ich auch richtig.
Also, wie gehen Sie denn damit um? Sind Sie noch bei Facebook oder bei Twitter?
Bei Facebook war ich nie, bei Twitter bin ich noch. Das war auch bei mir nicht so, dass der Gegenstand, die meisten der Drohungen und Beleidigungen kamen entweder über die sozialen Medien, also damit sie das so im Dezember nach dem Angriff auf mich, der ja auch dann sehr in der Öffentlichkeit war, sind ca. 8000 Einträge in sozialen Netzwerken von dem Staatsschutz überprüft worden. Daraus sind dann irgendwo 60 Verfahren geworden, die man der Staatsanwaltschaft zugeleitet hat. Noch viel weniger sind zur Anklage gebracht worden und null sind rausgekommen. Das liegt zum Teil natürlich an der Schwierigkeit, das nachweisen zu können. Man kann manchmal den absendenden Computer ermitteln, aber in dubio pro reo sehr schwer nachvollziehen, dass derjenige da genau hintergesessen hat, in dem Moment, dass er das geschrieben hat. Das ist natürlich schwierig und die wirklich harten Jungs und Mädchen, die wissen auch, wie sie sich schützen, dass sie da nicht drankommen.
Ja. Andreas Holstein, Bürgermeister in der Kleinstadt Altena in NRW, wurde vor 2 Jahren von einem Mann angegriffen, der offenbar mit seiner Art der Politik nicht zufrieden war. Heute hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht bekannt gegeben, dass sie einige Maßnahmen ergreifen will, um Politikerinnen und Politiker bei uns im Land zu schützen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr im Supermarkt vor dem Regal steht und da ein Fertiggericht rauszieht, dann wisst ihr ja erstmal nicht, wie viel Fett, Zucker oder Salz da drin ist. Dazu muss man schon das einmal rumdrehen. Auf der Rückseite der Packung stehen dann die Nährwertangaben in so einem kleinen Kästchen drin. Und dann wissen wir aber immer noch nicht, wie fettig, wie salzig und wie süß dieses Fertiggericht im Vergleich zu einem anderen ist. Das soll jetzt alles besser werden mit dem Nutri-Score. Das ist ein Logo, das möchte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner jetzt auch in Deutschland einführen.
Er ist auf den ersten Blick erfassbar. Zweitens, er ist leicht zu verstehen. Drittens, er nutzt die eingängige, bereits gelernte Farbwelt einer Ampel. Das kennen wir zum Beispiel auch bei Elektrogeräten. Und klar ist aber auch, der Nutri-Score ist so angelegt, dass er hinsichtlich einer gesunden Ernährung eine erste gute Orientierung sein kann.
Julia Klöckner heute bei der Vorstellung dieses Scores, eine Art Lebensmittelampel. Panayotis Gavridis aus unserem Hauptstadtstudio hat sich die Diskussion um dieses Logo für uns ein bisschen genauer angeschaut. Was bedeutet das jetzt für uns Verbraucher?
Das bedeutet am Ende für uns, dass so zumindest der Plan, dass es ein bisschen bunter wird auf den Lebensmittelverpackungen. Das heißt, du hast dann so eine Farbskala von einem dunkelgrünen A über ein so, naja, durchschnittliches gelbes C bis hin zu einem warnenden E. Und das verrechnet den Gehalt an Zucker, Fett und Salz, weil man sagt, das ist eher bad, da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel davon nimmt. Und das verrechnet man eben mit Empfehlenswerten, so zum Beispiel Ballaststoff- oder Proteinanteilen. Das heißt, ein Müsli-Riegel, der vielleicht mehr Nussanteile hat, der wird dann vielleicht, naja, so ein gelbes C oder vielleicht ein hellgrünes B bekommen. Und wenn er vielleicht gar keine Nüsse drin hat, dann vielleicht eher ein orangenes D oder eben ein dunkelrotes E.
Müsli-Riegel hast du jetzt schon genannt. Auf welche Lebensmittel kommt denn dieses Nutri-Score-Logo?
Nee, es geht erstmal um alle produzierten Lebensmittel. Also jetzt zum Beispiel, es kommt nicht auf Bananen, also es kommt auf Tiefkühlpizzen, auf Joghurte. Und das Ganze ist freiwillig, weil das auf EU-Ebene, es müsste auf EU-Ebene, könnte es eine Pflicht geben. Und das ist das Problem. Also man hat sozusagen einzelne Länder. Frankreich hat Nutri-Score, Deutschland zieht jetzt nach, Belgien hat es auch schon, Portugal und Spanien wollen auch nachziehen. Also man müsste auf EU-Ebene das quasi verbindlich machen, so bleibt es erstmal nur freiwillig. Also denn freiwillig heißt, liebe Unternehmen, ihr könnt dann ab 2020 schaffen wir eine rechtliche Grundlage, dass ihr das auch eben relativ einfach vorne auf die Vorderseite des Produkts draufpacken könnt.
Verbraucherschützer haben eben diese Kennzeichnung gefordert, die müssen ja eigentlich mit der Lösung jetzt zufrieden sein, oder?
Ja, die sind zufrieden. Also der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV, der hatte das gefordert. Foodwatch hatte sich dafür ausgesprochen. Auch die Deutsche Diabetesgesellschaft sagt, yes, endlich. Und das Ganze, also das neue Logo soll eben eine Ergänzung für die EU-weit verpflichtende Nährwerttabelle sein. Allerdings gibt es auch Kritik, zum Beispiel eben von Foodwatch. Hören wir mal ganz kurz rein.
Wenn Frau Klöckner es wirklich ernst meint in ihrem Kampf gegen Fehlernährung und Fettleibigkeit, dann darf es natürlich hier jetzt nicht stehen bleiben. Das ist ein wichtiger erster Schritt, eben diese Nutri-Score voranzubringen. Aber dann muss sie auch die anderen zwei Maßnahmen verfolgen, die die Weltgesundheitsorganisation und eigentlich sämtliche Experten auf dem Gebiet empfehlen. Und zwar muss sie das Kindermarketing für unausgewogene Lebensmittel beschränken. Und sie muss auch eine Limo-Steuer einführen, also gesetzliche Anreize schaffen, finanzielle Anreize schaffen, um gesündere Ernährung zu fördern.
Ja, das war Luise Molling von Foodwatch Deutschland, die sagt im Prinzip, ja, das geht in die richtige Richtung, aber da muss eigentlich noch mehr kommen, weil das Problem des Übergewichts und auch der Diabeteserkrankung, das ist nach wie vor relativ groß, das Problem.
Die Erfahrung aus anderen Staaten zeigt aber, mit diesem Nutri-Score-Logo läuft's, das ist alles gut?
Naja, wenn man sich zumindest Frankreich anschaut, das Mutterland des Nutri-Scores, dort hat die Regierung das 2017 auf den Weg gebracht, in Zusammenarbeit auch mit der Lebensmittelindustrie. Also man hat von Anfang an einen Austausch gesucht, weil man sich dachte, naja, es macht keinen Sinn, wenn wir was beschließen und die Lebensmittelindustrie sagt dann, nö, wir machen da nicht mit. Und in Frankreich es gibt Untersuchungen, die haben ergeben, dass Verbraucher durchaus gesündere Lebensmittel einkaufen, wegen des Logos. Also wenn ich zum Beispiel einen Joghurt sehe und so, ach guck mal, es ist ein grünes B, ist doch gut, dann greife ich eher zum grünen B als vielleicht zum Nachbarjoghurt im Kühlschrank im Supermarktregal, wo dann eben ein D ist oder vielleicht ein rotes E. Und vor allem hat es auch das gebracht, dass auch die Hersteller ihre Rezepturen verändert haben. Und das soll auch Anreize geben, dass man sagt, okay, wenn ich mir das draufpacke, dann will ich natürlich auch, dass Leute das greifen, weil es eben grün ist oder zumindest gute Bewertungen bekommt. Auch das ist sozusagen ein Anreiz, dass man Rezepturen schafft, möglichst ein ausgewogenes Produkt herzustellen, das gesund ist für alle.
Der Nutri-Score. Das sind 5 Buchstaben in einer Reihe von A bis E. Je nachdem, welcher Buchstabe da hervorgehoben ist, sagt uns das, greift zu oder überleg nochmal. Soll jetzt auch nach Deutschland kommen, auf deutsche Lebensmittel oder auf Lebensmittel, die in Supermärkten bei uns eben sind, sagt heute Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fast 500.000 Autobesitzerinnen und Besitzer klagen seit heute vor dem Oberlandesgericht Braunschweig gegen Volkswagen, weil sie nämlich sagen, wir wollen Schadenersatz für manipulierte Abgaswerte. Das Ganze ist eine Premiere, denn es klagt nicht jeder einzeln. Der Verbraucherzentrale Bundesverband zieht stellvertretend für alle dort vor Gericht. Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich das genauer angeschaut. Das Gericht hat mit einem ziemlich hohen Andrang gerechnet heute. Deshalb fand der erste Verhandlungstag auch in der Stadthalle statt. War denn da tatsächlich so viel los?
Nee, es hielt sich eigentlich in Grenzen. Es waren noch nicht mal 20 Kläger und Klägerinnen da. Und klar, es waren viele Journalisten da. Die Stadthalle hat um die 400 Plätze und war ungefähr halb voll. Also nicht wirklich viel, wenn man bedenkt, dass das Ganze auch deshalb besonders ist, weil es zum ersten Mal stattfindet. Die Bundesregierung hat diese Musterfeststellungsklage, wie sie heißt, Ende letzten Jahres eingeführt, hatte dabei auch den Dieselskandal im Blick. Einerseits, um die Gerichte zu entlasten, damit nicht überall massenhaft ähnliche Klagen laufen, aber auch, um die Position der Verbraucher zu stärken.
Was wollen denn die Verbraucher, also in dem Fall die Autobesitzer, jetzt mit dieser Klage erreichen?
Sie wollen Schadenersatz, weil sie sagen, VW hat über Jahre hinweg betrogen und es kann nicht sein, dass die Management-Ebene das nicht wusste. Die VW-Anwälte Leute sagen aber, die Autos sind verkehrssicher, ihr fahrt weiter damit, es ist euch also kein Schaden entstanden. Deshalb gibt es keinen Grund für eine Klage. Also es geht jetzt nicht um irgendwelche ganz konkreten Entschädigungssummen. Das käme, wenn überhaupt, erst im nächsten Schritt. Die Richter müssen jetzt erstmal rausfinden, ob VW seine Kunden und Kundinnen grundsätzlich entschädigen muss oder nicht.
Was sagen die Richter? Gab es da schon so eine Richtung am ersten Prozesstag?
Ja, es gab erste Hinweise. Das Gericht sagt, Verträge mit dem Verbraucher hat VW mit seinen Manipulationen nicht verletzt. Einfach deshalb, weil die Kunden ihre Autos ja nicht bei VW selbst direkt gekauft haben, sondern beim Händler. Also das alleine reicht als Begründung nicht. Da lässt sich nicht ansetzen. Was das Gericht prüfen will, ist, ob VW, wie es auch die Kläger ausdrücken, vorsätzlich und sittenwidrig gehandelt hat. Der Vorsitzende Richter sagt aber auch, dass es nicht so offensichtlich ist, dass den Kunden überhaupt durch VW ein Schaden entstanden ist. Erstens, weil sie die Autos ja weiter nutzen. Und zweitens, weil der eigentliche Schaden vielleicht nicht durch die Abgasmanipulation entstanden ist, sondern erst durch die Dieselfahrverbote, die danach kamen. Also ein bisschen tricky alles. Und falls es Entschädigungen gibt, sagt der Richter, müssen sich die Kunden darauf einstellen, dass dann die Zeit, in der sie die Autos weiter nutzen konnten, damit verrechnet wird.
Also eher alles so ernüchternd für die Kläger?
Einige Beobachter sagen ja und bezeichnen diesen Tag als Dämpfer, aber der Verbraucherzentrale Bundesverband ist zufrieden. Deren Anwalt sagt, das Gericht habe Andeutungen gemacht, dass es ein Urteil gegen VW geben könnte. Also das ist tatsächlich jetzt nach diesem ersten Prozesstag schwierig abzuschätzen.
Wie lange kann sich das und wird sich das jetzt noch hinziehen?
Es kann Jahre dauern. Vor Gericht in Braunschweig selbst kann es locker 2 Jahre gehen. Wer verliert, klagt dann wahrscheinlich vor dem Bundesgerichtshof. Das kann dann nochmal 2 Jahre dauern. Und wenn dann die Kläger Recht bekommen würden, müsste jeder Einzelne nochmal vor Gericht ziehen, um ganz konkret eine Summe zu erstreiten. Also Pi mal Daumen nochmal ein Jahr drauf. Man könnte das Ganze mit einem Vergleich verkürzen. Da hat VW aber heute nochmal gesagt, das ist kaum vorstellbar, weil es um so viele unterschiedliche Fälle mit unterschiedlichen Voraussetzungen geht.
Fast 500.000 Dieselfahrer versuchen seit heute vor Gericht Schadenersatz von VW zu erstreiten. Der Verbraucherzentrale Bundesverband klagt stellvertretend vor dem Oberlandesgericht Braunschweig. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor dem Oberlandesgericht Dresden hat heute der Prozess gegen 8 mutmaßliche Rechtsterroristen begonnen. Die Männer zwischen 21 und 32 Jahre alt sollen vor gut einem Jahr die Terrorgruppe Revolution Chemnitz gegründet und für den Tag der deutschen Einheit einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. Vor gut einem Jahr sollen sie beim Probelauf Ausländer überfallen haben. Danach sind die Männer festgenommen worden. Bastian Brandau ist unser Korrespondent für Sachsen. Bastian, die Angeklagten wollten nicht in die Öffentlichkeit, wollten da nicht erscheinen, weder mit Bildern noch mit Namen in den Medien. Das hat die Verteidigung direkt zu Beginn beantragt. Was sagte das Gericht?
Ja, es gab auch diesen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit, weil einer der Angeklagten zur Tatzeit noch unter 21 war, also ein Heranwachsender, wie das so heißt. Das aber wurde abgelehnt. Die Anwälte hatten ja eben auch auf die Medienberichterstattung hingewiesen. Zum Beispiel hatte die Bild die Klarnamen verwendet von fast allen Angeklagten und eben auch Fotos gedruckt. Aber da hat der Richter gesagt, na, da steht es ihnen selbst frei, einfach presserechtlich dagegen vorzugehen. Gehen und sich zu wehren. Das kann hier das Gericht nicht für sie übernehmen. Da gab es also keine Einschränkung vom Gericht und die Angeklagten sind ganz unterschiedlich mit der Situation. Da am Anfang, wenn fotografiert und gefilmt wird, untergegangen, einige umgegangen, einige in Hoodies, andere mit der Mappe vom Kopf, andere haben aber sich auch den Kameras gestellt und auch ihre Tattoos präsentiert.
Lass uns mal ganz grundsätzlich klären, was in der Anklage drin steht. Was wirft der Generalbundesanwalt vor?
Ja, geht um diesen Paragraphen 129 klein a, die Bildung einer terroristischen Vereinigung. Die 8 Männer sollen in einer Chatgruppe eine rechtsterroristische Vereinigung gebildet haben. Sie sollen gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge auf Ausländer und auf politisch Andersdenkende geplant haben und dazu auch versucht haben, sich Schusswaffen zu besorgen. Und dann unter Inkaufnahme der Tötung von Menschen sollen sie einen Umsturz der demokratischen Grundordnung geplant haben. Da war eben eine Aktion für den 3. Oktober des vergangenen Jahres in Berlin geplant, den Tag der deutschen Einheit. Und es gab eben diesen Probelauf in Chemnitz Mitte September des vergangenen Jahres. Auch daran waren 5 der Angeklagten beteiligt. Da ist man im Anschluss nach einer Demonstration, hat man sich noch mit anderen getroffen und ist dann auf Menschengruppen im Chemnitzer Park losgegangen, darunter auch auf Migranten. Einer davon wurde verletzt, tritt jetzt hier als Nebenkläger vor auf. Also da ist auch der Vorwurf der schwere Landfriedensbruch. Ja, und wie weit diese Planung allerdings für den Anschlag am 3. Oktober waren, das ist unklar. Der Generalbundesanwalt hat die 7 Männer 2 Tage vorher, also am 1. Oktober des vergangenen Jahres, festnehmen lassen. Lieber kein Risiko eingehen sozusagen. Aber für den Straftatbestand der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung spielt das in dem Fall keine Rolle.
Ist man in der Sache denn heute schon ein Stück weitergekommen?
Ein Stückchen, würde ich sagen. Also heute wurde vor allem die Anklage verlesen, mit den meisten Punkten, die aber auch schon bekannt wurden. Einzelne Medien konnten ja in die Anklage Einblick erhalten. Es gab Zitate aus Chats, die wirklich menschenverachtend sind. Aber wie genau sich das zugetragen hat und welche Entwicklung das alles genommen hat und was da genau geplant war am 3. Oktober, das muss eben der Prozess zeigen. Aber ich zitiere jetzt einfach noch einmal aus den Chatprotokollen, die heute Nachmittag auch noch verlesen wurde. Teilweise, ich zitiere, ich bin zu allem bereit und mir der Gefahren und Konsequenzen bewusst, heißt es da etwa. Es ist jetzt an der Zeit, nicht nur Worte sprechen zu lassen, sondern Taten. Man steht zusammen und fällt zusammen. Wenn am 3. Oktober nicht von alleine die Systemwende komme, dann bringe man den Stein ins Rollen. Also das war der Ton, der da herrschte im Chat dieser Gruppe.
Das ist schon ziemlich explizit. Was weiß man über den Background der Angeklagten?
Ja, du hast gesagt, sie sind zwischen 21 und 32 in dem Alter. Sie sind aus dem Raum Chemnitz und sie sind tief in der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene verwurzelt. Auch das ist vorher schon bekannt gewesen. Sie haben zahlreiche Vorstrafen, das haben Medien ermittelt, eben auch Einschläge wegen Zeigen des Hitlergrußes, so oder so etwas. Einer von ihnen gilt als Rädelsführer. Er und ein weiterer sollen schon früher zu einer später verbotenen Neonazi-Gruppe mit Namen Sturm 34 gehört haben. Die machte damals in Mittelsachsen Jagd auf Migranten und Andersdenkende. Dafür wurden sie verurteilt. Also diese Angeklagten sind seit Jahren tief im rechtsextremen Milieu verwurzelt und es gibt eben auch Medienberichte über einschlägige Tätowierungen. Polizisten entdeckten wohl eine Reichskriegsfahne neben dem Fernseher, bei einem anderen in der Gartenlaube stand ein Hitlerbild und bei einem dritten im Partykeller, da war ein raumhohes Hakenkreuz. Das ist also ungefähr, ja, das sind die Menschen, die da vor Gericht stehen.
Heute vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Dresden die Verhandlungen gegen die selbsternannte Gruppe Revolution Chemnitz. Sie gingen los wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung. Informationen dazu waren das von unserem Korrespondenten für Sachsen, von Bastian Brandau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gecastet wurde ja schon. Heute ging es sozusagen in den Recall. Es geht um Europas künftige Regierung. Die EU-Kommission, die Abgeordneten des EU-Parlaments sitzen da in der Jury und fragen nach. 26 Frauen und Männer hat Ursula von der Leyen für die neue EU-Kommission vorgeschlagen. Bettina Klein ist für uns in Brüssel mit dabei. Die Kandidatin aus Rumänien und den Kandidaten aus Ungarn hat das Europaparlament schon letzte Woche aussortiert. Die wurden gar nicht erst für diese Anhörung heute zugelassen. Und das wurde heute in der Sondersitzung auch noch mal bestätigt. Was war da los?
Bei der rumänischen Kandidatin hat man Kredite beanstandet, die hat die nicht angegeben zunächst. Man hat befürchtet, dass sie sozusagen da in Verpflichtungen gerät, die in Widerspruch zu ihrem Amt gehen könnten. Und beim Ungarn Laszlo Trojani, der auch aus politischen Gründen umstritten war, hat man gesehen oder gesagt, dass seine Anwaltstätigkeit früher im Zusammenhang damit, dass er mal Justizminister war, schwierig ist. Es ging auch um eine mögliche Nähe zu Russland, um mögliche finanzielle Verpflichtungen. Das ist nicht so genau ausgeführt worden für die Öffentlichkeit. Das waren die Gründe. Und deswegen hat der Rechtsausschuss wirklich Premiere hier in Brüssel heute wirklich nochmal die Daumen gesenkt und hat gesagt, diese beiden Kandidaten nicht. Und nun muss Ursula von der Leyen reagieren.
Das heißt, die beiden werden definitiv nicht EU-Kommissare? Oder wie wird sich Ursula von der Leyen entscheiden?
Ja, so sieht's jetzt im Augenblick heute Abend jedenfalls aus. Anfangs gab es unglaublich scharfe Reaktionen aus Ungarn, sodass man sich gefragt hat, stellen die sich jetzt eigentlich stur womöglich und hält Ursula von der Leyen dann doch an denen fest? Aber nein, Stand jetzt sieht es nicht so aus. Also das scheint jetzt sozusagen diesen Weg zu gehen, dass die beiden umstrittensten Kandidaten, sag ich mal, ausgetauscht werden.
Wie läuft das denn generell ab? Ist das eine reine Fragestunde? Müssen die Leute, die sich bewerben für diesen Posten in der Kommission, vorstellen? Ist das Frontalunterricht oder was passiert?
Es ist genau durchritualisiert. Anfangsstatement 15 Minuten des jeweiligen Kandidaten. Dann gibt es 25 Fragen. Auf die darf geantwortet werden, maximal 3 Minuten lang. Dann gibt es nochmal so Follow-up-Questions, heißt das, ne? Also nochmal Nachfragen dazu und nochmal so ein Abschlussstatement. Und das Ganze hat wirklich heute, also 2 Stunden 45 Minuten beim ersten Kandidaten gedauert. So läuft das. Und dann werden die Abgeordneten hinter verschlossenen Türen entscheiden, Daumen hoch oder Daumen runter oder brauchen sie auch nochmal weitere Angaben, nochmal ein weiteres Hearing bei umstrittenen Kandidaten. Also das muss man jetzt mal abwarten.
Und was hast du heute mitbekommen? Was ist den Abgeordneten des EU-Parlaments denn wichtig?
Ich hatte heute eben verfolgt das Hearing des ersten Kommissars. Er soll Vizepräsident werden, Maros Šefčovič, Slowake, war bisher für das Energieressort zuständig, soll jetzt zuständig sein für die Beziehungen zwischen den EU-Institutionen. Deswegen war er auch der Erste heute und auch für die Vorausschau. Und es ist natürlich ein extrem breites Themenportfolio, was da abgedeckt wird. Und es gab, also von den 25 Fragen gab es zwar immer mal auch ein paar zu einem Thema, aber es wurden sehr, sehr viele Bereiche abgedeckt. Ein Beispiel, Ursula von der Leyen hat angekündigt, sie will so eine Regel schaffen wie One in, one out. Was heißt das? Wir streichen ein Gesetz dafür, wenn wir ein neues beschließen. Und das mit dem Ziel, Bürokratieabbau in der Europäischen Union. Ja, also weg von diesen ganzen Regularien und so weiter. Das ist ja mancherorts inzwischen populär. Da wurde heute gefragt, was meint ihr denn damit? Wenn wir jetzt neue Gesetze haben, müssen wir andere abgeben? Wie zum Beispiel werden dann wieder Roaminggebühren eingeführt? Also so ganz praktisch konnte man sich das dann auch vorstellen. Woraufhin dann der Kandidat gesagt hat, nein, nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall werden die Vorteile wieder abgeschafft, sondern es geht wirklich darum, auch bürokratische Hürden auch für kleine Unternehmen zu verringern. Was das am Ende dann genau heißt, das wird interessant sein, noch zu sehen, dann in der Praxis. Aber es scheint so zu sein, dass zumindest der erste Kandidat heute doch auf nicht allzu große Widerstände da getroffen ist.
Das Parlament kann aber immer noch am Ende entscheiden, du wirst's oder du wirst's nicht, ja?
Ja, also in toto, das Plenum wird dann am Ende nur die ganze Kommission bestätigen oder durchfallen lassen. Aber dafür sind die Anhörungen jetzt vorgeschaltet. Das heißt, man wird bei jedem einzelnen Kandidaten sagen oder Kommissar sagen, wir sind einverstanden mit ihm oder wir brauchen noch Nachbesserungen, noch neue Angaben, noch ein weiteres Hearing oder wir sind nicht einverstanden und dann wird man signalisieren der designierten Kommissionspräsidentin, wenn du das so lässt, wenn du den oder die drin lässt, dann könnten wir am Ende alle durchfallen lassen. Also diesen Hebel hat das Parlament, auch wenn am Ende nur in Gänze darüber abgestimmt werden kann.
Noch bis zur nächsten Woche werden die Kandidatinnen und Kandidaten für die neue EU-Kommission im Europaparlament befragt. Und dann werden wir genau wissen, wer in Europas künftiger Regierung mitmachen darf oder eben nicht. Das Gespräch mit unserer Korrespondentin in Brüssel, mit Bettina Klein, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das eine weite Spannbreite von purer Begeisterung bis peinlich berührt. Das sind die Reaktionen, die Bayerns Wirtschaftsminister Hubertus Aiwanger für seine Eröffnungsrede der Bits and Brezels gestern geerntet hat. Das ist keine Themenwoche auf den Wiesen. Das ist eine Gründerkonferenz, die in München war. Grund für das Aufsehen war weniger der Inhalt als die Form dieser Rede.
I welcome everyone, have a look at our platform and on the internet.
Denglisch bzw. Englisch for Runaways mit einer zusätzlichen Portion niederbayerischem Lokalkolorit. Auf Twitter war von einem Oettinger-Moment die Rede. Andere haben gemeint, Aiwanger hätte dem nachfolgenden Ex-Präsidenten Obama die Show gestohlen. Er selbst meinte, ja gut, es sei schließlich Bayern, da wäre es ein Stilbruch im fein näselten Englisch, statt mit bayerischem Dialekteinschlag zu reden und das Ganze zu eröffnen. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich heute mit der Kunst des deutschen Akzents beschäftigt, warum er so schön und schaurig ist, je nachdem, wenn man fragt.
Esteemed guest, ladies and gentlemen,
thank you for thank you, Günther Oettinger, for setting the Maßstab of what English from Deutschland can alles sound like. Grammatik ist das eine, wir fokussieren uns im Folgenden aber auf die Aussprache.
On the one hand,
there is the SprecherInnen. Menschen haben individuell unterschiedliche Fähigkeiten, Fremdsprachen zu beherrschen. Da sind sich Expertinnen und Experten einig.
On the other hand,
there is the Publikum. Bei wem kommt was wie an? Fangen wir bei den Sprecherinnen und Sprechern an. Menschen, die ihre Muttersprache in einer dialektalen Färbung sprechen, tendieren auch dazu, dies in der Fremdsprache zu übernehmen.
Ja, das passiert automatisch. Und daran sind viele Faktoren beteiligt. Also einmal das Hörvermögen, man hört eben das, was man zu hören gewohnt ist.
Ursula Hirschfeld ist Professorin für Germanistik und Phonetik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie sagt, wer zu Hause umgeben von Menschen mit starkem Dialekt ist, der hört auch andere Sprachen mit diesen Hörgewohnheiten ab. Bayerische Ohren hören anders als sächsische.
Aber das sind auch motorische Fertigkeiten, die übertragen werden, nämlich die Artikulationsbewegungen, die hochautomatisiert sind. und die man nicht ohne weiteres ändern kann.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Wer wie Günther Oettinger badisch sprechen gewohnt ist oder wie Hubert Aiwanger niederbayerisch, dessen Zunge, Gaumensäge, Lippen und Kehlkopf performen automatisch den Dialekt, eben auch auf Englisch. Das Problem?
The patient has survived.
Passion oder patient, auf jeden Fall hat Lokalkolorit survived. Aber wie kommt the German accent nun beim Publikum an?
We have a saying in Germany, 50% of business is psychology.
Mit Psychologie könnte es tatsächlich was zu tun haben, was Hörerinnen und Hörer mit einem breiten deutschen Akzent assoziieren. Ich rate jetzt mal ins Blaue, die Nazis haben nicht wirklich dafür gesorgt, dass Deutsch für andere besonders positiv konnotiert ist.
Ja, das ist seit Jahrhunderten, wird der deutsche Akzent nicht besonders gut bewertet.
Die Weltkriege sind das eine Problem, aber wirklich schön fand man die deutsche Sprache auch schon vorher nicht.
Da gibt es also schon aus dem Mittelalter gibt Aufzeichnungen, dass die Deutschen als polternd, als grob, als grausam lautend bezeichnet werden.
Deutsch, sagt Ursula Hirschfeld, hat starke Wortakzente, wirkt dadurch sperrig, weniger melodisch als andere Sprachen und ist voller stimmloser Konsonantenverbindungen.
Deswegen eignet sich das Deutsche auch nicht so gut zum Singen.
Was? Nicht gut zu singen? Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde auf der Erde. Okay, lassen wir das mal so stehen. Wir halten fest, sowohl Deutsch als auch der deutsche Akzent, der ja irgendwie auch deutsch ist, sind für Ohren, die es nicht gewohnt sind, schwierig. Und wem das jetzt zu vernichtend vorkommt, dem sei gesagt, es gibt ein Heilmittel. Etwas, das den deutschen Akzent wie die attraktivste, zauberhafteste Melodie klingen lässt. Es heißt Liebe.
Ich werde Ihnen nie erzählen, welche Wörter er besonders schlecht ausspricht, weil ich das so mag und ich will nicht, dass er an diesen Wörtern dann also übt und versucht, die Aussprache zu verbessern.
Das ist mein Freund Colin über seinen zukünftigen deutschen Ehemann Marius, mit dem er hauptsächlich Englisch spricht.
Grund ist, dass er viel niedlicher ist auf Englisch. Ich mag ihn ehrlich gesagt lieber auf Englisch als auf Deutsch, habe ich ihm sogar gesagt, was er irgendwie nicht so lustig findet.
Love, meine Damen und Herren, Liebe.
Which is the most important thing? That way we are accepted and appreciated. Thank you for your kind attention.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.